Ja, bevor wir einsteigen, will ich nochmals ganz kurz mit uns beten und wir bleiben sitzen. Ja, Vater im Himmel, wir haben allen Grund, dich zu loben, dich zu preisen, Herr. Und wie seelsorgerlich wertvoll war doch auch schon dieses Lesen des Psalmes, dieses gegenseitige Bestärken. Ja, du bist der Herr der Heerscharen, du hast alles im Griff. Christus hält mich fest, Herr. Und wenn ich wanke, so war deine Gnade schon da, die uns stützt, Herr. Und ich will dir danken, dass wir heute uns ja mit diesem schwierigen Text beschäftigen dürfen und im Wissen, dass wir ja niemals heute schon die volle Erkenntnis haben über alles, Herr, beugen wir uns unter dich und bitten dich, öffne uns unsere Herzen, öffne uns unseren Verstand, lass uns wachsen, lass uns gestärkt werden durch die Tiefen deines Wortes, dir zur Ehre, dir zum Lob. Amen. Ja, ich will ermutigen, wenn Sie eine Bibel mit dabei haben, mit aufzuschlagen, Daniel Kapitel 9, die Verse 25 bis 27 und vor allem dann die Verse 26 und 27. Ja, ich empfinde das auch sehr, und wir sind uns das ja bewusst, dass dieses Kapitel 9 ein sehr schwieriges Kapitel ist. Und dass es nicht einfach ist, vielleicht auch zu folgen, dass alles so viel ist, ja. Aber die Bibel zu studieren, die ganze Bibel, jeden Gedanken Gottes, meine Lieben, es dient uns alles zur Belehrung. In Gottes Gedanken, seinem Handeln, Fügen und Lenken wollen wir seine Größe entdecken im Teil 3 des Themas, wenn Gottes Weltenuhr weitertickt. Und vergessen wir nicht, biblische Prophetie ist Seelsorge. Es ist nicht nur irgendwie etwas Theoretisches, nein, es ist persönliche Seelsorge für einen jeden von uns. Denn viele Nöte haben wir doch wann genau, also mir geht es so, dann, wenn ich an seiner Größe zweifle. Wenn wir uns fragen, ja, hat der Herr wirklich alles in der Hand? Und da finden die finsteren Mächte bei mir auch immer wieder offene Fenster, nehmen mich in Beschlag. Ich habe Ängste in meinem Leben. Hat er wirklich alles in seiner Hand? Ergriffen von seiner Größe, in seinem Handeln, in der Heilsgeschichte, das hat Einfluss darauf, wie wir persönlich mit unseren eigenen Nöten im Leben umgehen. Auch die Naherwartung und Freude auf unseren Herrn Jesus hilft uns, Phasen zu überstehen, die nicht so einfach sind. Es hilft uns, als mit in den Himmel Versetzte die Zeit, die Welt besser zu verstehen. Und nun, die Verse heute, das sind wohl nach meinem Empfinden die schwersten in diesem Kapitel. Und wir haben uns beim letzten Mal, beim zweiten Teil, Möglichkeiten angeschaut, auf welchen Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems sich Daniel bezieht in Daniel 9, Vers 25. Also ab wo diese Rechnung Daniels laufen könnte mit diesen 7 und diesen 62 Wochen. Da gehen wir jetzt aber nicht mehr drauf ein. Wir lesen hier im Vers vom Wiederaufbau Jerusalems. Damals. Bis zu dem Gesalbten damals, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen, Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Wir lesen also vom Aufbau Jerusalems bis zu Jesus, Wir haben erwähnt, wohl als er als Fürst damals einritt auf dem Esel in Jerusalem, vergingen 69 dieser 70 Jahrwochen. Etwas vorweg, damals, als Jesus da einritt, da stand seine Königsherrschaft unmittelbar bevor. Das war zum Greifen nah. Und somit ist es naheliegend, wenn wir heute zur 70. Woche kommen, dass in dieser seine Königsherrschaft wieder unmittelbar bevorstehen wird. Und dann kommt es endlich dazu. Das ist ja absolut herrlich. Und da freuen wir uns mit Jesus mit, weil er ja auch wartet, weil er auch geduldig ist, auf den Zeitpunkt des lebendigen Gottes zu warten. Wir warten mit ihm. Und wir sehen wieder einmal mehr aufleuchten, wie die Evangelien, gerade Matthäus, Markus und Lukas und die Offenbarung, wie eng die zusammenhängen. Zurück nochmals zu unserem Vers 25 hier. 69 Wochen liegen in der Vergangenheit. Wir lesen den Zusatz, Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Da haben wir auch erwähnt, die ersten 7 Wochen, von denen wir hier lesen, das war eine Jubelzeit. Eine Zeit, in der wurde die Stadt Jerusalem wiederhergestellt damals. Die Mauer wurde gebaut, es wurden Verteidigungswälle gebaut. Und das war eine bedrängte Zeit. Das war eine Zeit geprägt von Gegenschlägen. Und diese Anfeindungen lesen wir ja im Buch Nehemia zum Beispiel. Die hatten große Kämpfe. Und dann lesen wir von den 62 Wochen. Das scheint dann eine weitere Zeit des kümmerlichen Aufbaus Jerusalems gewesen zu sein. Gerade ausreichend und notdürftig war Jerusalem dann wiederhergestellt, dass Gottes Sohn im Fleisch erscheinen konnte. Und somit sehen wir doch auch aufleuchten, ja diese 62 Wochen, das müssen ja irgendwie, oder das muss eine Zeit auch des Abfalls von Gott gewesen zu sein. Warum? Weil wir nun in Vers 26 lesen, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Ablehnung von Jesus, weg von Gott. Und dann lesen wir, und ihm wird nichts zuteil werden. Wir haben gesehen, ja, der Messias, er wurde von diesen Verheißungen des Königreiches ausgerottet. Er wurde davon abgeschnitten. Nach dem Einreiten in Jerusalem auf dem Eselfüllen, da war es plötzlich aus und vorbei. Abgeschnitten. Nichts von dem, was der Vater im Himmel ihm verheißen hat, hat er damals erhalten. Noch nichts. Wo ist das geschehen, dieses Ausgerottetwerden, dieses Abgeschnitten? Das ist geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und nun kommen wir zu unserem Text. Und heute, ich glaube, das ist das erste Mal in einem Gottesdienst, haben wir, also als ich das vorbereitet hatte, wir haben keine Punktierung, sondern wir gehen jetzt einfach diese 2 Bibelverse durch, und diese beiden Bibelverse sind eigentlich die 2 Punkte. Wir kommen also zum Rest von Vers 26. Wir haben gelesen, ihm wird nichts zuteil werden. Und dann heißt es, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut, und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Nun die Frage zunächst ganz allgemein, um was geht es in diesem Vers? Etwas macht die Sache nicht ganz einfach. Was da gesagt wird, geweissagt wird, diese Zerstörung, da lesen wir nichts von einer näheren Zeitbegrenzung. Es scheint so, als stünde diese Zerstörung Jerusalems in Verbindung mit dem Ausgerottetwerden des Messias. Sagen wir mal, das war ja grob, da gehen ja die Ausleger auseinander so um einige Jahre, aber sagen wir mal grob, zwischen 30 und 33 nach Christus wurde Jesus gekreuzigt. Und nun, es ist klar, ohne König braucht es auch keine Königsresidenz. Jerusalem hat ohne Jesus keine Bedeutung. Jerusalem hat die größtmögliche Bestimmung, die es gibt, nämlich Regierungssitz, Königsresidenz unseres Herrn Jesus Christus zu sein. Und die soll zerstört werden. Keine Zeitbegrenzung oder Angaben lesen wir dazu. Und das, obwohl ja eigentlich diese Zerstörung Jerusalems so tiefgreifend für den Bestand des jüdischen Volkes ist. Also wenn wir das lesen, da hängt ja das ganze Geschick Jerusalems, Israels mit dran in dieser Gerichtsschrift. Und damit verbunden die Verlässlichkeit aller Verheißungen in der Bibel. Auch uns Betreffende. Also wenn Israel hypothetisch gesagt untergehen würde, ja, wer von uns würde dann noch uns betreffenden Verheißungen glauben? In diesem Vers ist es also chronologisch nur so weit festgelegt, dass diese Zerstörung nach der Ausrottung des Messias erfolgen muss. Mehr haben wir nicht. Und wir lesen in diesem Vers auch, dass es sich bis zu einem bestimmten Ende, bis zu einem bestimmten Maß an Verwüstung hinziehen soll. Das ist das, was wir wissen. Finden Sie nicht auch? Irgendwie scheint es doch fast so, als dass unser lebendiger Gott es sich vorbehielt, noch eine Zeit zu warten. Warten mit diesen schrecklichen Ereignissen, ob vielleicht das Volk Gottes doch noch Buße tut, ob es vielleicht doch noch umkehren würde. Interessant ist, Petrus hat ja damals gepredigt, Apostelgeschichte 3. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ja, die Buße Israels hätte die Wiederkunft zur Folge. Klar, das ist jetzt hypothetisch. Aber dennoch sehen wir in der Bibel immer wieder, wie Gott dem Menschen eine Verantwortung gibt und dann schaut, wie er handelt. Und herrlich ist doch uns jetzt dieser Gedanke, wie sehr Gott selber zögert, wie er selber verschiebt. Ja, ich meine, was ist das für eine Liebe? Ein passender Vers dazu, der dieses Zuwarten Gottes ja auch zeigt, ist Sacharja 1, Vers 3. Sacharja 1, Vers 3. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. So will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Meine Lieben, Gott ist nicht der strafende Gott, dem das Wasser im Mund zusammenläuft, der es nicht erwarten kann, Menschen zu strafen. Nein, im Gegenteil. Wie oft wartete er? Wie oft schob er hinaus? Wie oft hat er verzögert? Die Spötter, sie sagen, ja, wo bleibt denn euer Jesus? Aber Gottes liebendes Herz, es will hinauszögern, soweit es nur geht. Gott ist ein Gott, den das Gericht reut. Und das ist ja auch ein Trost für dein und mein persönliches Leben. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit, ein Gott der Geduld, auch mit dir und mit mir. Wenn wir nach einem schlechten Gedanken uns den kleinen Zeh an einem Möbelstück anstoßen, dann ist das nicht die Strafe Gottes vom Himmel her. Und wie schwer tun wir uns Menschen manchmal, also mir geht es so, bei der Erziehung unserer, meiner Kinder, Strafen in Anführungsstrichen, Konsequenzen durchzusetzen, das tut mir leid. Das tut uns doch leid. Und wie oft suchen wir Gründe, angekündigte Konsequenzen doch nicht ausführen zu müssen oder sie möglichst weit noch nach hinten zu schieben. Und Samuel Rindlisbacher, er hat das ja am letzten Donnerstag in der Gebetsstunde so herrlich groß gemacht. Diese Geduld des lebendigen Gottes, Römer 15, Vers 5. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung komme, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus angemessen ist. Samuel sagte, Geduld heißt unter anderem, Ausdauer zu haben. Und das fand ich besonders schön, einen langen Atem haben. Einen langen Atem. Gott wartet Jahr um Jahr geduldig. Und das ist schon auch gewaltig, wenn wir das Treiben auf dieser Welt uns anschauen, auch heute. Ist uns schon mal aufgefallen, dass Gottes Geduld einer der Gründe ist, warum wir seine Zeitpunkte trotz Zahlen, die uns die Bibel gibt, nicht berechnen können? Und trotzdem versteht Gott es, Pünktlichkeit und Hinauszögern übereinzubringen, so dass sein Wort sich punktgenau pünktlich erfüllt. Das ist tief beeindruckend. Und wenn Sie, du und ich heute vielleicht da nicht mitkommen, weil es zu komplex ist, nehmen wir diese Ermutigung mit nach Hause. Gott hat Geduld mit dir. Gott, er hat Geduld mit mir. Einen langen Atem. Wie lange geht dieser Atem? Für uns bis zum Tag Jesu Christi, deiner und meiner Vollendung. Er wartet, wartet und zögert. Und vielleicht ist es genau das, was uns die biblische Prophetie so komplex erscheinen lässt. Ja, wir sind bei Vers 26. Ich persönlich bin der Auffassung, dass sich dieser Vers im Großen und Ganzen, nicht bis in die letzte Konsequenz, aber im Großen und Ganzen erfüllt hat. Wobei man noch einmal einwenden muss, dass gerade in der Prophetie so viele Dinge im Zeitstrahl Gottes ja auch als eins gesehen oder stark zusammenhängend gesehen werden müssen, was das auch wieder so schwer macht. Nun, wir lesen in Vers 26, dass dieser Vers uns ja auch mitnimmt bis ganz ans Ende. Deshalb, ich glaube, er hat sich erfüllt, aber nicht in der ganzen Konsequenz, weil er uns ja bis ans Ende auch mitnimmt. Aber wir lesen hier, und jetzt gehen wir die Elemente einzeln mal durch, die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Der Tempel und die Stadt Jerusalem, die wurden ja, das wissen wir aus der Geschichte, 70 nach Christus durch die Römer zerstört. Nach der Kreuzigung Jesu, 30 bis 33, 70 nach Christus dann zerstört. Und diese zeitliche Verzögerung bis 70 nach Christus, das zeigt uns doch genau dieses Hinauszögern Gottes. Nun, warum bezeichnet die Bibel das hier so besonders, wenn wir hier lesen, das Volk des zukünftigen Fürsten? Ich glaube, das will uns deutlich den Unterschied herausheben von Jesus, dem Messias des Fürsten, als er in Jerusalem eingeritten ist, zu dem zukünftigen Fürsten hier in Vers 26. Es geht um einen anderen Fürst, es geht um ein anderes Volk, es geht um die Römer, die eben, wie erwähnt, dann unter Kaiser Titus das genau ausgeführt haben. Und dann heißt es weiter in Vers 26, und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Das zeigt aus meiner Sicht folgende Dinge. Ja, wenn wir uns eine Flut vorstellen, wie geschieht die? Eine Flut kommt und schwemmt alles weg. Und dieses Wort könnten wir übersetzen mit Flut, mit Wasserflut oder auch mit Überschwemmen. Ja, was ist damals geschehen? Jerusalem wurde durch diese große Flut weggeschwemmt. Das jüdische Volk wurde in der ganzen Welt zerstreut. Das ist 70 nach Christus geschehen, die Diaspora weltweit. Aber wir wissen es, das Volk kommt wieder zurück. Wir erleben es mit, wie diese Sammlung ja heute schon läuft. Das ist absolut beeindruckend. Und dann heißt es zum Abschluss im Vers, bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und das ist ja so schön beim Wort Gottes. Es ist einfach nüchtern. Ja, bis zum Ende wird noch viel Schreckliches geschehen. In Jerusalem, in Israel und damit verbunden weltweit. Und mit diesen Worten blicken wir der Realität auch im Heute in die Augen. Ja, so ist es. Bis zum Ende, bis Jesus kommen wird, wird es Kriege geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und das ist nichts Schönes, nein. Und Gott sagt auch nicht, dass das etwas Schönes ist, im Gegenteil. Aber das Wort Gottes beschreibt, was bis zur Wiederkunft Jesu die Realität sein wird. Und das macht uns ja auch Mut, standhaft zu bleiben. Und es gibt uns Orientierung. Und das Wort Ende, das nimmt uns mit zu dieser herrlichen, positiven Wende, die Jesus wirkt. Es gibt ein Ende. Es bleibt nicht endlos so. Das Ende wird ein herrliches sein. Und übrigens, hier haben wir auch eine Antwort, warum die Kriege global gesehen alle bedeutsam sind aus biblischer Sicht. Das hat Norbert so schön aufgezeigt in einem der Videos der Ölbergrede, die kann ich sehr empfehlen, diese verschiedenen Teile. Israel existiert wieder seit 1948 und diese Tatsache setzt die Kriege heute auf der Welt in eine besondere Relation, weil Israel wieder da ist. Israel ist da, es wird Krieg geben, Verwüstungen bis ans Ende. Ja, wenn Gottes Welt nur weiter tickt, sehen wir das anhand Israel. Israel ist der Zeiger an Gottes Weltenuhr und in der biblischen Prophetie. Und die Bibel sagt uns deutlich, bis Jesus kommt, sind Kriege an der Tagesordnung. Jesus selber hat es gesagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Für mich eine Parallele hier zu Vers 26. Vereinfacht und grob könnten wir auch sagen, zwischen der ersten Ankunft unseres Herrn Jesus damals und seiner Wiederkunft in der Zukunft werden Kriege, Kriegsgerüchte, Verwüstungen an der Tagesordnung sein und sogar noch zunehmen. Und zum Schluss hier zu Vers 26, bevor wir zu Vers 27 übergehen, können wir noch einen Vergleich machen. Wenn das jetzt zu viel ist, können Sie auch abschalten, bis wir wieder bei Vers 27 sind. Das ist einfach nur ein Vergleich, um das zu stützen, sage ich mal, oder versuchen zu stützen, was wir in Bezug zu Vers 26 und den Erfüllungen erwähnt haben. Diese Zerstörung dieses Verses 70 nach Christus, Vers 26, da gibt es einen interessanten Vergleich. Und zwar, wenn wir mal die Endzeitreden unseres Herrn Jesus im Lukasevangelium, also zumindest Teile davon, vergleichen mit der Endzeitrede im Matthäusevangelium. Lukas 21, 20 bis 24. Hier lesen wir: Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus ihr. Und wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie. Denn das sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und nun heißt es: Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Was wir hier lesen, diese Zerstreuung unter alle Nationen, das ist 70 nach Christus ja geschehen. Und dann heißt es, Jerusalem wird zertreten von den Heiden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind, bis zur Wiederkunft Jesu. Passt das nicht genau zu Daniel 9,26? Bis ans Ende Krieg und Verwüstungen. Und bei Matthäus nun entdecken wir, klar, Lukas mündet dann auch in die Wiederkunft des Herrn Jesus. Da sehen wir dann, wie zusammenhängend wie die biblische Prophetie ist. Aber bei Matthäus lesen wir mehr die zukünftigen Aspekte, wenn wir mal aufschlagen, Matthäus 24, die Verse 15 bis 17, 21 bis 22 und 29 bis 30. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Und dann mündet es direkt ein, bald aber nach der Drangsal jener Tage, Verse 29 und 30, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Interessant ist, in der ganzen Endzeitrede von Matthäus ist nicht die Rede von der Zerstreuung der Heiden in die ganze Welt. Matthäus schreibt im Gegensatz, dass diese Drangsal eine sein wird, die es bis dahin noch nie gegeben hat. Das muss am Schluss sein. Das muss zukünftig sein. Eine Zerstörung Jerusalems, des jetzigen, des heutigen, in der Zukunft steht. Und dann haben wir gesehen, Matthäus spricht vom Gräuel der Verwüstung. Und das nimmt uns mit zur Zeit der Offenbarung Jesu, Kapitel 13. Und auch die Wiederkunft Jesu sehen wir in einer direkten Beziehung zu dem Geschehen, wenn er sagt, bald aber nach der Drangsal jener Tage, Verse 29 und 30. So als Fazit dieses Vergleichs, könnte doch sein, dass Lukas 21, 20 bis 24, dass wir dort von der vergangenen Zerstörung lesen und somit die Parallele zu Daniel 9, 26 haben. Nun abschließend zu diesem Vers 26 bei uns im Text. Daniel 9, wir haben es gesehen, bis ans Ende fest beschlossene Verwüstungen. Da will ich uns mal fragen, ja, wie verhalten wir uns mitten in dieser Welt, in diesen schrecklichen Ereignissen als Kinder Gottes? Hast du dich mal gefragt oder reflektiert, ja, wie verhältst du dich in Zeiten globaler Umbrüche? In dieser Welt voller Zerstörung, Hass und Wut, diese Unruhe. Zum Beispiel sagt 1. Timotheus 2, Vers 1, wir sollen für alle Menschen beten. Danach lesen wir auch von den Regierungen, ja, aber, meine Lieben, alle Menschen, ich sage mal, aus unserem Umfeld, mit denen wir zu tun haben, brauchen das Gebet. Beten wir für unsere Menschen in diesen tragischen Zeiten? Und ich habe mich auch gefragt, strahle ich selber Ruhe aus? Weil ich weiß, unser Reich, das wird nicht verwüstet. Unser Reich, das hat kein Ende. Hebräer sagt, es ist unerschütterlich. Wir sind Bürger des Himmels. Sehen andere Menschen an dir und mir mitten im Chaos, dass wir zuversichtlich sind, dass wir die Ruhe in Person sind? Und ich bin das leider nicht immer, nein. Erkennen Menschen diese Sicherheit, die wir haben? Und ich glaube, ruhig sein können wir dann, je weniger unser Herz an irdischen Dingen hängt, die ja alle zugrunde gehen, verwüstet werden. Und nun kommen wir zum letzten Vers von Daniel 9, nämlich Vers 27. Hier lesen wir, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Ja, der Engel Gabriel hat uns doch in den Versen 24 bis 26 ziemlich genau erklärt, mit Zeitangaben, wie das laufen wird, 7 Wochen, 62 Wochen. Und hier in Vers 27 lesen wir jetzt, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Ja, 69 haben wir gehabt. Da fehlt also eine Woche, Daraus müssen wir schließen, dass es in dieser Woche dieses Bundes hier um diese 70. Woche geht. Die Bibel zeigt, dass es eine total 7-jährige Zeitspanne geben muss, in der Gott seine Aufmerksamkeit wieder dem jüdischen Volk und Jerusalem zuwendet. Zuerst wurde gesagt, jener Fürst, ich sage jetzt mal ausgelegt so, des römischen Volkes damals, Jerusalem muss zerstört werden. Und gleichzeitig lesen wir jetzt, dass dieser Fürst heute in gewisser Art und Weise, vielleicht im Geist, noch ein zukünftiger ist. Und das hat wieder mit diesen Vorschattungen biblischer Prophetie zu tun, das hat wieder mit dem Wachstum zu tun, haben wir ja auch ausführlich uns schon angeschaut. Nun, dieser Fürst wird einen Bund schließen für 7 Jahre mit den Vielen. Wer sind diese Vielen? Was könnte das sein? Aus meiner Sicht ist es so, dass das die Mehrheit des jüdischen Volkes sein wird. Warum wissen wir, dass es in diesem Vers um Israel geht? Das wird auch so schnell gesagt und ohne zu reflektieren übernehmen wir vielleicht etwas, was wir aber gar nicht eigentlich so sehen. Ich glaube, Vers 24 zeigt uns das. Da heißt es, über dein Volk sind diese 70 Wochen bestimmt. Und dann eben mit den herrlichen Zielen, mit seinem Volk. Und da Israel die Herrlichkeit noch nicht hat, wissen wir ja, die 70. Woche hat sich noch gar nicht erfüllt. Weil das Ziel ist ja die Herrlichkeit Israels mit Jesus Christus. Ja, die ist noch nicht da. Wichtig ist für diesen Abschnitt, Vers 24 nicht aus den Augen zu verlieren. Der bildet eigentlich so die Grundlage, auch für die Verse 25 bis 27. Also es geht um Israel. Übrigens, Hendrik hat es erwähnt, diese Raketenangriffe auf Israel, die ja täglich da sind, das jüdische Volk, das immer wieder in die Bunker rennen muss, unschöne, schreckliche Zustände. Stellen Sie sich einmal vor, oder versuchen wir uns das mal vorzustellen, wir wüssten nicht, dass alles gut kommen wird, eines Tages. Da wären Bündnisse, Machenschaften von Menschen, Kriege, das könnte ja dann der Endzustand sein. Dieser Gedanke raubt doch, also zumindest mir, auf einen Schlag sämtliche Energie des Lebens. Es hätte doch alles keinen Sinn mehr, wenn wir wüssten, dass heute, auch in Bezug auf Israel, das könnte der Endzustand sein. Das finde ich absolut grauenvoll. Wie herrlich ist es, dass wir mit diesen Versen diesen anderen Blick bekommen. Nun, hier zu Vers 27, da gäbe es viele interessante und prüfenswerte Ansichten zu erwähnen, die uns vielleicht überhaupt nicht geläufig sind, auch komplett anders sind. Ich will Ihnen Mut machen, auch mal andere Dinge zu lesen und einfach mal zu prüfen. Und wenn Sie das nicht so sehen, lassen Sie das einfach stehen. Zum Beispiel zur Frage, er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, gibt es sehr interessante Auslegungen. Wer ist dieser Er? Gut, aber ich persönlich sehe es so, Verse 26 und 27, wenn wir die nochmals beide ins Auge fassen, wenn Sie die Bibel aufgeschlagen haben, da lesen wir vom Gesalbten, der ausgerottet wird, dass ihm nichts zuteil werden wird. Die Stadt muss vom zukünftigen Fürst zerstört werden. Und dann heißt es, und er wird einen festen Bund schließen. Ich glaube und bin davon überzeugt, persönlich innerlich, dass das Subjekt er hier bei uns in Vers 27 sich ganz natürlich auf die zuletzt erwähnte Person bezieht. Und das ist der zukünftige Fürst. Nicht der vorletzt genannte Gesalbte. Und dieser Verwüster macht einen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes. Und hier leuchtet wieder auf, Gott lässt sich einen Überrest. Das hatten wir doch bei Ahab. Gott ließ sich 7000 übrig, dessen Mund den Baal nicht geküsst haben. Da könnten wir doch als Parallele 1. Könige 19, Vers 18 zu den vielen notieren. Stattdessen wiederum, ja, wen werden die vielen, die Masse aus dem Volk annehmen? Die Masse hat den Baal geküsst. Ja, das ist doch genau das, was Johannes 5, 43 uns zeigt. Johannes 5, Vers 43. Johannes 5, Vers 43. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und das ist doch genau die Person aus Daniel 7, Vers 25. Da heißt es in Daniel 7, 25, und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also die Masse, die vielen, werden sich dem Verwüster doch anschließen mit diesem Bund für 7 Jahre. Die bekannte Drangsal Jakobs. Und wir lesen nun in Daniel 9, 27 hier, und in der Mitte der Woche wird der Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen und neben dem Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Also in gewisser Art und Weise, in der Mitte dieser Zeit, wird der Opfer aufhören lassen. Also wir merken, dieser 7-jährige Bund wird irgendwie plötzlich einen Umschwung haben. Aber was könnte der Grund dieses Umschwungs sein? Aus der Offenbarung wissen wir, in dieser Zeit wirken die zwei Zeugen. Aus der Offenbarung wissen wir, in dieser Zeit wirken die 144.000 Versiegelten. Sie verkündigen das nahegekommene Königreich. Und die zwei Zeugen, das lesen wir in Offenbarung 11, weissagen bekleidet mit Sacktuch. Und was geschieht doch durch deren Dienst? Was passiert dann? Meines Erachtens Malachi 3, Vers 22. Malachi 3, Vers 22. Hier heißt es, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinen Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Also zu Ende gedacht, glaube ich, entnehmen wir hier, dass Menschen aus dem jüdischen Volk und auch aus den Nationen sich Jesus Christus zuwenden werden. Und wir können uns vorstellen, dieser Verwüster, der freut sich überhaupt nicht über diese Tatsache. Der wird das hassen. Erbost sein, er wird wüten. Und Daniel 7, 21, er wird Krieg führen gegen die Heiligen. Aus meiner Sicht die 3,5 Jahre der wahrhaft großen Trübsal. Und nun haben wir auch gelesen, übrigens diese Stelle Daniel 7,21, für die das notieren wollen, Daniel 7,21, das ist der Vers, wo es heißt, ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand. Und das ist eine Parallele auch zu Offenbarung 13,7. Offenbarung 13,7. Ja, hier bei uns in Vers 27 lasen wir von vom Gräuel der Verwüstung. Interessant ist, hier steht es ja eigentlich in Mehrzahl, Gräuel der Verwüstung. Was könnte das sein? Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir oft, also mir ging es so, drüber sprechen, aber so richtig Gedanken machen, was das sein könnte, tut man sich vielleicht selten. Ich würde mal sagen, Gräuel der Verwüstung, der Mensch der Sünde, der sich als Gott ausgibt, 2. Thessalonicher 2. Dann das Bild, welches anzubeten gilt, Offenbarung 13. Ich glaube, vereinfacht gesagt, können wir nennen, Gräuel der Verwüstung hindern alles, was wahrer Gottesdienst, was wahre Anbetung des lebendigen Gottes bedeutet. Und das führt uns nun zum Schluss unseres Verses 27. Und zwar, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Und meine Lieben, in all diesen dramatischen Szenen dieser schrecklichen kommenden Zeit, jetzt können wir da durchatmen. Da heißt es nämlich, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Da können wir durchatmen. So sehr all das Schlimme sich immer mehr steigert, Gott dann sogar scheinbar ersetzt, es gibt einen Schlusspunkt. Dieser Verwüster wird vernichtet und das ist eine fest beschlossene Sache. Nun, in all dem Weltgeschehen, ob Dinge auf dieser Welt gut ausgehen aus menschlicher Sicht, das wissen wir nie. Wir wissen nicht, wie Kriege ausgehen. Wir wissen nicht, wie Erkrankungen ausgehen. Wir wissen nicht, wie angedrohte, sich anbahnende Naturkatastrophen ausgehen. Aber stellen wir uns vor, der lebendige Gott setzt hier der ausgewachsensten Form des Bösen ein Ende. Und wie viel mehr dann auch allem anderen. Und das ist bei Gott nicht einfach mal so festgehalten irgendwie. Es ist fest beschlossen. Ja, das ist absolut beruhigend. Und wenn bei unserem Gott etwas fest beschlossen ist, dann ist das zu 100% sicher. Fest beschlossen sind ja auch andere Dinge in Gottes Ratschluss. Eben auch ihre und meine Vollendung am Tag Jesu Christi. Gott hat Dinge fest beschlossen. Das ist absolut wunderbar. Nun, wir haben gelesen, diese Vernichtung des Verwüsters. Ja, wer wird diese vollziehen? Wer? Wer wird das ausführen? 2. Thessalonicher 2, die Verse 3 bis 4. Dann, wenn unser Herr Jesus kommt, wird er das selber machen. Und zwar durch den Hauch seines Mundes. Und in Offenbarung 19 sehen wir das auch, dass Jesus selbst ihn vernichten wird. Und meine Lieben, persönlich von Jesus vernichtet zu werden, das hat ein Antiochus Epiphanes nicht erlebt. Das hat auch der Kaiser Titus damals so direkt nicht erlebt. Es hat in der Vergangenheit kein Regent gegeben, der diese Vernichtung durch den wiederkommenden Herrn, durch den Hauch seines Mundes erlebt hat. Ein Beweis, dass diese Jahrwoche definitiv ans Ende zu setzen ist. Stellen Sie sich das einmal vor. Ihr Heiland, mein Heiland, der ist es, der diesen Verwüster ohne zu berühren vernichten wird. Es reicht einfach nur sein Hauch. So groß ist ihr und mein Jesus. Und das ist er auch in unserem Leben. Auch wenn wir das manchmal nicht merken, wenn wir das manchmal nicht sehen. Ich weiß nicht, was dich in der kommenden Woche erwarten wird. Bei Jesus, da reicht allein der Hauch, um das größte Hindernis überhaupt einfach aus dem Weg zu räumen. Und somit sind wir am Ende dieses 9. Kapitels angekommen. Und nun zum Rückblick auf das gesamte Kapitel 9. Vielleicht so im Sinne eines Gesamtfazits einige Punkte als Zusammenfassung. Und es zeigt uns, warum dieses Kapitel trotz Komplexität für uns wichtig ist. In puncto Prophetie zeigt uns das Kapitel, Gott hat seinen Bund mit Israel nicht vergessen. Und er hat einen klaren Plan mit seinem Volk und er setzt diesen um. Und das ist auch ein Beweis, dass Gott dir und mir gegenüber treu bleibt. Seine Treue an seinem Volk ist ein Beweis, ein sichtbarer Beweis, dass er auch dir und mir, seiner Gemeinde, treu bleibt. Zweitens, die heilige Stadt Jerusalem spielt eine zentrale Rolle in Gottes Heilsplan, auch zukünftig. Drittens, die 70 Wochen, also die Prophetie dieses Kapitels zeigt uns, die 70 Wochen geben uns Einblick in Gottes Zeitplan. Israels Rolle in der Endzeit hilft uns, die Zeichen der Zeit besser zu verstehen. Viertens, Gott hat einen präzisen Zeitplan für die Wiederkunft seines Sohnes. Und fünftens, es weist auf den Tod von Jesus hin und dies zeigt, dass Gottes Plan der Erlösung durch den Messias auch erfüllt wird und dass das ist der zentrale Punkt in der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Und dann noch 5 Punkte, so als Fazit für die persönliche Anwendung in deinem und meinem Leben. Zum Beispiel die Zerstörung Jerusalems erinnert uns daran, dass Sünde nie eine Bagatelle ist. Und wir merken wieder neu, wir wollen gewillt nach seinem Willen und nach seinen Plänen leben. Dann Israels Geschichte zeigt, wie groß Gottes Geduld und Gnade sind. Ein Vorbild für uns in zweifacher Hinsicht auf uns selbst, mit uns und zum anderen auch von uns im Umgang mit unseren Mitgeschwistern. Dann Daniels Gebet zeigt, dass Gott aufrichtiges Gebet erhört. Daniel ist ein Beweis für die Kraft des Gebets. Und weiter, Gott wirkt auch in schwierigen Zeiten. Zeigt uns Daniel 9. Und als letztes, Daniel 9 ermutigt uns wachsam auf die baldige Wiederkunft unseres Herrn Jesus zu warten. Ja, wir sind am Ende angekommen von Daniel Kapitel 9. Wir haben gesehen, unser Herr, er hat alles fest in seinen Händen. Er führt alles zu seinen fest beschlossenen Terminen. Amen. Ja, wir wollen abschließend miteinander beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, Vater im Himmel, wir staunen über deine große Geduld. Von dir kommt Geduld. Auch mit einem jeden persönlich von uns, Herr. Und wir staunen in deinem Wort, gerade Daniel 9, wie präzise Angaben und Zahlen du gibst. Und wie du es verstehst, getrieben aus deiner Geduld, Dinge zu schieben, zu warten, zu zögern, vielleicht tun sie Buße, vielleicht findet Umkehr statt. Wir staunen, Herr, über diese Geduld, auch angesichts im Treiben des Weltgeschehens, wo Menschen spotten, ja, wo bleibt er denn? Du bist geduldig. Ohne dass du deine Zeitpunkte verleugnest, dein Wort wird sich haargenau erfüllen. Ach Herr, wie wird da deine Größe sichtbar? Und ich will dich bitten, Herr, dass wir heute ergriffen von deiner Geduld nach Hause gehen und dass ein jeder von uns Geduld lernen darf aus dir gewirkt, mit einem jeden von uns selbst, mit der eigenen Person, und dass wir diese Geduld auch gegenüber unserer Gemeindegeschwister haben, Herr. Dafür wollen wir dir danken, dich loben, ehren und dich preisen. Amen.